Fighters Podcast hört ihr. Die zwei Podcaster von mir in Doppelgänger mit Stil, gibt jede 5 Minuten von euch.
Das ist der Two Fighters Podcast mit Matthias und Felix.
Moin, mein Lieber.
Moin, mein Lieber.
Ach, das ist ja schön, da bist du ja.
Wie geht's dir?
Super, du ahnst es schon. Ich meine, was heißt du ahnst? Ich weiß es ja, dass du es weißt. Ich war ja wieder im Urlaub.
Ja, sehr schön. Was heißt wieder? So oft bist du ja gar nicht im Urlaub.
Ach, irgendwie gefühlt jetzt so die letzten, das ist ja schon auch echter Luxus, ne? Und so die letzten Wochen waren schon irgendwie viel Urlaub. So.
Ach so. Ja. Ja, ich habe immer nur gehört, dass du dich körperlich verausgabt hast durch sehr lange Wanderungen. Und da ist natürlich zweifelhaft, ob das jetzt als Urlaub durchgeht.
Jetzt hörst du dich an wie meine geschätzte Schwiegermutter, die tatsächlich also keine Gelegenheit außer Acht lässt, mir zu erklären, warum das A nicht für den Hund gut ist, was ich dort tue, und B auch für mich nicht gut ist. Ja, so.
Aha.
Wir beide sehen das ein bisschen anders, der Hund und ich. Wobei tatsächlich der Hund, wir haben jetzt ja zwei Wanderungen gemacht und der Hund hat jetzt so eine Art Pavlovschen Reflex auf Bänke entwickelt.
Ah, okay.
Ruhebänke. Sobald die Töhle eine Bank sieht, gibt der Gas und springt runter und will nicht mehr vorkommen, weil er halt gelernt hat, nach einer langen Strecke hockt sich der Typ dahin und dann habe ich jetzt auch mal ein bisschen Ruhe. Und das ist natürlich super nervig, wenn du quasi 10 Parkbänke so im Abstand von 50 Metern irgendwie hast, weil ständig liegt der Hund da drunter und dann musst du ihn da drunter vorzerren. Aber tatsächlich war es sehr schön. Ich war mit dem Hund in der Eifel. Das hört sich jetzt erstmal sehr dröge an, ist aber wirklich eine tolle Landschaft. Und dort sind wir tatsächlich knapp 100 Kilometer miteinander gewandert.
Jawohl.
Ja, natürlich nicht an einem Stück, sondern mit mehrfachen Übernachtungen dazwischen. Aber es war jeden Morgen war es eine super Show, weil ich habe noch keinen mich so vorwurfsvoll anschauen lassen wie diesen Hund. Der hat mich jeden Morgen angeguckt und gesagt, ey, lass mich in Ruhe, ich will nicht mehr.
Ja gut, der hat ja keine Zeit vorstellen. Der wusste ja ab da nicht, wie lange das jetzt geht, ne?
Ja.
Der dachte, das bleibt jetzt so.
Ja, eventuell. War auf jeden Fall sehr schön.
Okay.
Ja. Und danach ging es dann zur Erholung ein bisschen nach Holland. Wir sind ja so Holland-Fans und tatsächlich mit einem Abschluss dann in Den Haag. Und das war super. Ich habe dann zusammen quasi, ich weiß nicht, ob es Adrian gehört hat, der sollte ja von Amsterdam aus rufen. Ich habe also von Den Haag gerufen, dass dann Ajax und Konsorten am letzten Wochenende auch entsprechend dann gut Tore geschossen haben. Und hat ja, glaube ich, funktioniert, ne?
Ja, 0-4 ging das aus. Das war in Rotterdam, beide Clubs aus Rotterdam, so das Lokalderby da, und das ging dann 0-4 aus. Habt ihr gut gemacht.
Ja, danke schön.
Ihr kleinen Schreihalse.
Alles, was dem Siege dient. Gell?
Ja.
Ja, so ist es.
Sehr schön.
Und du warst auch im Urlaub?
Ich war eine Woche in Dänemark, das war auch super. Wir waren so family-mäßig unterwegs, 12 Leute in einem großen Haus, und hat sehr viel Spaß gemacht.
Okay, und jetzt mal beim Thema zu bleiben. Wie groß ist wohl die Wahrscheinlichkeit, wenn man in einem Haus in Dänemark ist und gerade irgendwie in so einem Whirlpool rumplanscht, dass dann ein Hirsch vorbeiläuft?
100%.
Tatsächlich?
Ja, das ist uns nämlich passiert. Wir saßen da verstreut auf dieser Terrasse. Jemand saß im Whirlpool, jemand saß in der Eistonne. Die anderen saßen auf irgendwelchen Stühlen rum. Einige spielten Ball und auf einmal standen da tatsächlich sogar 2 Hirsche auf diesem Abgrenzungswall zum nächsten Grundstück, auf dem aber sehr leckeres Grünzeug wuchs. Das war wohl auch so der Anreiz für diese beiden Hirsche. Und die standen dann da wirklich einen Meter entfernt von uns und sind auch nicht weggegangen. Im Gegenteil, der eine Hirsch hat sich dann ganz gemütlich dahingesetzt und erstmal schön gefressen.
Ich habe ja das Bild gesehen und dachte, das ist KI, das ist irgendwie so reinmontiert oder sowas. Aber tatsächlich Wahrscheinlichkeit jetzt bei 100%, dass es passieren kann. Könnte man eine Wette drauf abschließen, oder?
Ja, genau. Ja, das mit der KI ist da natürlich jetzt echt ein bisschen nervig geworden, weil jetzt ist man ja sozusagen in dem Stress nachzuweisen, dass es eben halt keine KI ist. Und das ist ganz schön schwierig.
Naja, okay. Aber kommen wir zurück ins wahre Leben des Fußballs. Da gibt es natürlich auch viel KI, aber am Ende des Tages zählen Tore. Und die kann man beobachten. Und daran werden wir alle gemessen. Erzähl mal, wie ist gelaufen? Wir haben uns letztes Mal Ende Juli getroffen. Was war jetzt so im August für uns los? Und wie hat sich das alles entwickelt?
Also im August, jetzt ist natürlich schon ein bisschen mehr los, was jetzt rein die Quantität angeht. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie viel Wetten wir im Juli hatten, aber im August hatten wir auf jeden Fall 50 Wetten. Eine runde Zahl. Das ist ein bisschen über dem Durchschnitt, den man so erwarten könnte für einen Monat, aber es ist halt August, da geht es wieder richtig los. Und mit den 50 Wetten haben wir 3,44% Gewinn gemacht. Und das ist ganz schön, weil das passt sehr gut in dieses Bild. Wer auf der Webseite ist oder bei uns im WhatsApp-Kanal, der kann ja sehen, wie da die Entwicklung so ist. Und das hat sich ist sehr, sehr homogen. Wir hatten bisher in den ersten 8 Monaten tatsächlich nur einen negativen Monat im April. Und ansonsten bewegen wir uns immer so zwischen 2 und knapp unter 5%. Der Februar ist nach wie vor der beste Monat mit den 4,86, die wir da hatten. Und insgesamt stehen wir jetzt zum Ende August bei 22,83%.
Was ja auch dem wunderbaren letzten Wochenende zu verdanken ist.
Ja, aber da hat man auch gesehen, ich meine, das ist ja, ich predige das ja schon fast nervig genug, dass ich das so sagen muss, aber ich predige ja immer, die einzelnen Spiele spielen keine Rolle. Aber am letzten Wochenende hatten wir halt tatsächlich auch mal so sportlich gesehen Glück, weil da wirklich viele Spiele dabei waren, die erst sehr spät über die 2,5-Tore-Hürde gehüpft sind. Aber das gehört halt auch mit dazu, ne?
Also, wenn ich mir jetzt dieses Bild da so anschaue, jeden Monat zwischen 2 und knapp unter 5%, das ist ja schon wirklich sehr homogen. Kann man jetzt daraus einen Trend ableiten? Was meinst du? Oder könnte es jetzt auch passieren, dass jetzt einfach, ich will ja den Teufel nicht an die Wand malen, man soll es ja nicht jinxen, was wir im letzten Podcast gelernt haben, aber könnte es jetzt auch passieren, dass es einfach die nächsten Monate alle im Minus sind?
Also, dass jetzt 4 Monate hintereinander im Minus ist, wäre jetzt überraschend. Gut, überraschend war es auch, dass wir bisher nur einen negativen Monat hatten in diesen ersten 8 Monaten, das ist eigentlich so auch nicht unbedingt zu erwarten, aber ist halt drin. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass wir die Annahme getroffen haben, dass wir ziemlich genau 70% unserer Wetten gewinnen werden. Und das ist tatsächlich jetzt auch so der Stand der Dinge. Und die Durchschnittsquote liegt so bei 1,6 kurz darunter. Und das hat sich jetzt auch bewahrheitet mit den Wetten, die wir abgeschlossen haben, sodass wir da also relativ genau auf Plan liegen, nach mittlerweile knapp 270 Wetten, 268 sind es, glaube ich, genau. So, dass es mich wundern würde, wenn es jetzt da so extreme Abweichungen in die eine oder andere Richtung gibt. Ich glaube, wir werden auch am Ende des Jahres bei diesen 70% roundabout bleiben. Und da wir in dem Auswahlprozess der Wetten in etwa immer in so einem gewissen Quotenbereich liegen, der dann im Schnitt bei 1,60 ist, sollte es eigentlich keine großen Ausreißer geben. Was immer passieren kann, ist natürlich so Seitwärtsbewegungen, dass man das Gefühl hat, okay, jetzt sind wir 4 Wochen weiter, aber eigentlich passiert ist nicht viel, außer dass wir viele Wetten haben. Also davon bin ich ja sowieso ausgegangen, dass das häufiger passiert. Das ist uns jetzt in diesem Jahr noch nicht so passiert. Das kann aber gut auch geschehen. Wir liegen insgesamt ja mit diesen 22%, wenn man jetzt mal guckt, nach 8 Monaten, das sind dann so roundabout 2,5 bis 2,75 Prozentpunkte im Schnitt pro Monat, liegen wir eigentlich so in so einem Mittelfeld zwischen unserer konservativen Annahme, wo wir gesagt haben, so 15 bis 20%, das wäre so die Größenordnung, mit der man rechnen dürfte. Alles drüber ist möglich, aber nicht unbedingt zu erwarten. Und da sind wir jetzt ja quasi schon. Sodass wir selbst bei einer kompletten Seitwärtsbewegung bis zum 31. Dezember immer noch über diesem Level liegen würden. Also, kurz gesagt, ich glaube nicht, dass wir jetzt irgendwie komplett ins Minus rutschen oder jetzt nur noch Minusmonate haben. Ich glaube eher, dass wir von der Tendenz her uns in etwa so weiterentwickeln wie bisher auch.
Hast du in der Zwischenzeit nochmal irgendwas am System oder am Algorithmus geändert oder läuft das jetzt einfach durch, wie das seit Jahresanfang war?
Nee, das läuft im Prinzip durch, wie es seit Jahresanfang war. Da habe ich jetzt keine großen Änderungen vorgenommen. Das bietet sich jetzt auch so nicht an. Aber im Hintergrund, das wirkt sich aber jetzt nicht auf die Wetten aus, die wir jetzt platzieren. Im Hintergrund arbeite ich natürlich immer an Verbesserungen. Und Verbesserung heißt vor allem auch, ich bin immer so am Gucken, was man sozusagen als Dateninput noch mit reinnehmen kann. Also was wir ja nicht machen, wir haben ja keine Glaskugel und sagen, das ist ein Spiel, bei dem mindestens 3 Tore fallen. Sondern wir sagen ja, das ist jetzt ein Spiel, das gehört zu einer Gruppe von Spielen, die im Schnitt aufgrund der Datenlage eher im Bereich 3 oder mehr Tore liegen. Aber das einzelne Spiel können wir so natürlich nicht vorhersagen. Das ist ja das, was man oft so auf so Webseiten sieht, wo Leute sich dann darüber auslassen, ja, was wollen wir tippen und dies und das. Da geht es in der Regel darum, dass man auf das konkrete einzelne Spiel abhebt und sagt, ja, da wird das jetzt passieren. Das machen wir eigentlich nicht, sondern wir sagen, wir haben irgendwie ganz, ganz viele Spiele im Jahr und von diesen Spielen in diese Kategorie Spiele, die mindestens 3 Tore haben, fällt jetzt auch das einzelne Spiel, was wir hier vor der Flinte haben im Prinzip. Aber wir sagen jetzt nicht konkret voraus, das werden jetzt 3,75 Tore oder 3, irgendwas Tore, sondern wir sagen, das passt da rein. Aber wir haben ja immer diese 70-30-Geschichte. Also ich sage, das ist ein Spiel, das qualifiziert sich. Was ich nicht weiß, ist, fällt das jetzt in diese 70%-Charge oder in die 30%-Charge? Das ist die Einzelbetrachtung, das ist dann halt Glückssache, da hat man gar keinen Einfluss drauf. Aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ja, ich gucke natürlich immer, gibt es noch irgendwelche Parameter, die man mit einbringen kann, wo man möglicherweise diese Eckdaten noch ein bisschen mehr in unsere Richtung verschieben kann, also zu unserem Vorteil verschieben kann. Dass es vielleicht möglicherweise irgendwelche Informationen gibt, die man quantitativ auswerten kann, die dazu führen, dass wir vielleicht mehr Spieler haben, die genau diese Güte haben. Das würde ja dazu führen, dass man am Ende des Jahres auch ein besseres Ergebnis hat. Einfach von dem Guten noch mehr. Das ist ja die eine Variante. Oder eben halt, dass man es hinbekommt, aus dem 70-30-Verhältnis möglicherweise ein 72-28-Verhältnis zu machen. Das würde wahrscheinlich in der Regel eher darüber funktionieren, dass man von den Spielen, die in diese Verlierergruppe fallen, dass man da noch irgendwelche Kriterien findet, wo man da noch aussieben könnte. Und das mache ich immer parallel dazu, aber wenn ich da irgendwas habe, wird das nicht sofort integriert in den Auswahlprozess, weil das wäre ja so ein Rein- und Rausgespringe, sondern das wird quasi auf so eine Art Prototyp-Liste gesetzt, wo ich gucke dann, wenn man das jetzt so machen würde und das würde man langfristig machen, was wäre denn das Ergebnis gewesen in diesem Jahr, und dann stellen wir vielleicht fest, aha, das könnte doch mal eine Stellschraube sein, die dazu führt, dass wir Ende August nicht 22,8 Prozentpunkte gemacht haben, sondern 24. Also so in der Größenordnung, darüber reden wir auch. Also es gibt da jetzt keine Quantensprünge, weil man auf einmal feststellt, das ist jetzt das Kriterium, was wir bisher nicht mit drin hatten. Das nehmen wir jetzt mit rein. Das führt jetzt dazu, dass wir ein drastisch anderes Ergebnis haben. So nicht. Aber eben mal kleine Stellschrauben, die dazu führen können, dass man übers Jahr vielleicht 3 oder 4 Verlierer weniger hat.
So. Ich meine, du könntest es dir auch einfach machen. Du fragst einfach mich.
Das geht auch, aber da fehlt mir bisher die Evidenz noch so ein bisschen. Aber ich glaube natürlich an dich und du bist ja auch das Orakel für mich.
Ja,
das
ja.
Orakel aus Wiesloch, nenne ich es ja immer. Ja, gerne.
Du weißt ja, das Aber macht den Satz davor kaputt, ne? Von daher, überlege ich mir jetzt nochmal. Nein, aber ich meine, wir haben das doch schon rausgefunden. Also erstes Kriterium, kannst du gleich anwenden. Keine Mannschaften irgendwie mit Städten oder Ländern aus A.
Ja, okay, das stimmt.
Dann keine torfaulen Wikinger-Norweger, raus.
Okay. Ja.
Diese strunzlangweiligen Stuttgarter, raus.
Mhm.
Ja, und dann haben wir auf jeden Fall schon mal, also bin ich 100% sicher, mindestens mal 10 Punkte pro Woche mehr.
Oh. Hört sich für mich auch wie ein seriöser Ansatz an. Also ich glaube, ja, das sollten wir wirklich mal im Auge behalten.
Seriös kann ich. Ja, okay, also cool. Sehr ausgeglichenes Bild. Und klar, können wir jetzt nicht in die Glaskugel gucken, wie es jetzt so weitergeht. Aber wir hoffen einfach mal, dass es tatsächlich so weitergeht. Und ich habe auch dazu für uns mal wieder einen passenden Song machen lassen.
Wunderbar.
Wunderbar. Diesmal, also der geht wirklich ans Herz. Und da wir jetzt, das ist jetzt auch eine kleine Neuerung, wir haben jetzt immer mehr Frauen auch in unserem Club hier mit dabei. Ja, finde ich auch total schön. Und deswegen habe ich beschlossen, dieser Song wird jetzt auch mal von einer Frau gesungen.
Mhm.
Und du wirst, wenn du gleich reinhörst, wirst du auch hören, in welche Richtung das geht. Und es ist der Titel Der goldene Herbst. Magst du ihn dir anhören?
Ich höre ihn mir jetzt an. Gerne.
Okay, hier kommt er für dich. Ein Ausschnitt aus Der goldene Herbst. Und was sagst du?
Ich bin hingerissen förmlich.
Oder? Hat man echt Pipi in den Augen.
Ja. Also nach dem letzten Song im Juli, die meisten werden sich noch erinnern, da ging es ja richtig hart zur Sache. Ist das jetzt ja wirklich so eine Sache, wo ich denke, oh ja.
Oh ja.
Ich sehe die Blätter fallen, aber auch die Tore.
Ja, die Blätter und die Tore. Ist das nicht schön?
Ja.
Ich meine, es ist tatsächlich, ich plaudere jetzt mal wirklich was sehr Privates aus, weil meine Frau, die lacht ja auch die ganze Zeit drüber. Aber ich heul ja tatsächlich noch bei Disney-Filmen, ne?
Ach, das ist ja schön.
Ja, das ist scheiße, ehrlich gesagt. aber gib mir König der Löwen oder irgend sowas, da ist vorbei.
Und auch so Mickey Mouse und so?
Nein, nein, diese ganzen hier, so die Schön und das Biest,
so.
Eiskönigin und so,
ach, ja.
Halt alles mit den Kindern irgendwie früher geguckt hat. Ich war immer total ergriffen.
Ach Mensch.
Ja, vor allen Dingen wegen der Musik.
Ja, okay.
Deswegen freue ich mich jetzt, dass wieder unsere bewährte Kombi Claude Sonnet und Zuno.com, der eine macht den Text, der andere macht die Musik, dass das so wunderbar umgesetzt hat. Vielen, vielen Dank.
Ja, sehr, sehr gut.
Na gut, das dazu. So, es gab ein paar Kuriositäten in der Welt des Fußballs, habe ich mir so rausarbeiten lassen. Kommen wir auch gleich nochmal dazu, so Richtung Abschluss. Aber wir haben im Vorfeld ja besprochen, so ist richtig. Was wollen wir eigentlich unseren geneigten Hörerinnen und Hörern jetzt hier noch so mitgeben? Und wir wollen ja immer so ein bisschen auch aufklären und erklären, wie das so in der Welt der Wetten so funktioniert. Und wir haben gesagt, also heute erklären wir nochmal ganz kurz und knackig, aber auch wirklich sehr genau, was jetzt eigentlich genau der Unterschied ist zwischen einem Buchmacher, einem Bettbroker und einer Wettbörse. Das sind ja im Prinzip die Systeme, die wir da bestücken für die Auswahl, die du da hast. Und dass man da einfach nochmal trennscharf jetzt genau weiß, worum es geht. Du bist ja ein anerkannter Experte auch im Bereich, wir nennen das Glücksspiel und Gambling Entertainment. Du machst das ja auch schon seit den 2000ern, auch da in deiner Funktion, unter anderem als Verantwortlicher für den deutschsprachigen Markt, für die Wettbörse Betfair. So sind wir auch zusammengekommen, dass meine Agentur so eine Zeit dann die Vermarktung damit übernommen hat. Sag doch mal, erklär noch mal ganz kurz. Fangen wir mal mit dem Einfachsten an, Buchmacher.
Was? Genau, Buchmacher ist das, was wahrscheinlich die meisten Leute, die jetzt auch nicht so tief in der Materie drin sind, am ehesten kennen würden, weil sie vielleicht irgendwo die Werbung mal gesehen haben oder es gibt ja auch so Retail-Shops, also so Wettputzen, sage ich jetzt mal, wo man reingehen kann. Oh, das ist so dieses klassische Modell. Also der Buchmacher ist jemand, der quasi Wetten direkt annimmt. Du gehst da hin und sagst, ich möchte jetzt hier irgendwie darauf wetten, dass das passiert, meinetwegen auf unsere 200 Tore in einem Spiel. Und dann kannst du da, heutzutage ist das ja im Prinzip online, wir können uns eigentlich auf online konzentrieren, siehst du dann die Quote, die der Buchmacher anbietet und platzierst dann da die Wette. So. Und in dieser Quote, die der Buchmacher anbietet, ist sozusagen seine Marge mit drin. Das heißt also, muss ich das so vorstellen, normalerweise wäre es ja so, die Quote bildet eine Wahrscheinlichkeit ab und die Wahrscheinlichkeit müsste ja eigentlich für alle möglichen Spielausgänge 100% sein. Also sagen wir mal so, 50% Wahrscheinlichkeit, dass mehr als 200 Tore fallen, 50% Wahrscheinlichkeit, dass weniger als 200 Tore fallen. Wenn das jetzt aber so wäre, dann hätte der Buchmacher ja an dem ganzen Ding nichts verdient. Der würde ja einfach Geld einsammeln und das wieder rausgeben. Deswegen baut der Buchmacher eine sogenannte Marge ein und tut so, als wenn die Wahrscheinlichkeit für dieses Ereignis in die eine und die andere Richtung eben halt nicht 100% ist, sondern größer als 100% ist. Und entsprechend ist dann auch die Quote kleiner, weil die Wahrscheinlichkeit ist größer, also gibt man eine kleinere Quote raus. Und daran verdient der Buchmacher. Der Buchmacher agiert quasi, wenn man so will, so ein bisschen wie so ein Agent, der Preise stellt und sich dann dazwischen irgendwo so einen Zwischenraum bildet, an dem er dann verdienen würde in der Theorie. Das geht nie so eins zu eins auf, weil es ja unterschiedliche Marktbewegungen gibt und so weiter. Aber im Schnitt ist das so. Und wir reden jetzt mal über so circa, ja, bei den Wetten, die wir jetzt so platzieren, würden die versuchen, so eine Marge von 7-10% einzubauen. Das ist so eine klassische Buchmachermarge, die dann in diesen Quoten mit drin ist. Also wenn du jetzt hingehst und sagst, ich wette jetzt auf das Over in dem Spiel und gleichzeitig mit dem gleichen Einsatz auf das Under, dann hast du mehr oder weniger sicher einen Verlust von so zwischen 7-10%, nämlich genau die Marge. Die geht dann, bleibt dann beim Buchmacher hängen. So. Das ist das Wesentliche im Prinzip. Also dein Gegenpart ist dann auch tatsächlich der Buchmacher. Du wettest quasi, wenn du so willst, mit dem Buchmacher. Stimmt nicht so ganz. Der Buchmacher sammelt ja von ganz verschiedenen Leuten das Geld ein, wenn man so will. Wettest du indirekt gegen die anderen, aber im Wesentlichen ist es der Buchmacher. So, das ist Punkt Nummer eins. Nummer zwei wäre die Wettbörse. Bei der Wettbörse ist es so, da gibt es keinen Agenten wie den Buchmacher, sondern da wetten die Teilnehmer mehr oder weniger gegen sich, gegeneinander direkt. Das ist eine Plattform und die Preise erfolgen durch Angebot und Nachfrage.
Also da steuert niemand was.
Da steuert niemand was. Da wird quasi im Prinzip die Infrastruktur hingestellt. Da steht dann drauf, irgendwie, keine Ahnung, Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach, über 200 Tore. Und da steht da erstmal gar keine Quote drin. Und dann kommen die ersten Marktteilnehmer und sagen, ich möchte irgendwie für das Over eine Quote haben von so und so viel. Und auf der anderen Seite für das andere. Und so bilden sich dann mit der Zeit bis zum Spielbeginn die Quoten durch die einzelnen Marktteilnehmer. Also so ein Peer-to-Peer-Modell. Und da bestimmt eben halt Angebot und Nachfrage die Quote. Die Börse ist quasi nur der Vermittler. Jetzt fragt man sich natürlich, okay, der Buchmacher nimmt sich die Marge. Wie verdient denn jetzt die Börse daran, wenn die jetzt quasi gar nicht damit involviert ist? Und das läuft in der Regel so, dass alle Einsätze der Leute, die reinkommen, werden auch wieder komplett ausgeschüttet an die Gewinner. Also da ist wirklich null Marge drin. Aber die Wettbörsen haben in der Regel so ein Geschäftsmodell, dass sie sagen, vom Gewinn des Gewinners nehmen wir einen bestimmten Prozentsatz. Der liegt so in der Regel zwischen 5% und 2%, je nachdem, wie aktiv und wie groß der Kunde ist. Das wird genau berechnet. Also wenn du sehr viel machst und sehr häufig was machst, dann kannst du dich quasi in dieser Provision nach unten arbeiten, von den Standard 5% runter auf etwa 2%.
Das bedeutet jetzt, korrigiere mich gerne, wenn ich jetzt eine Quote habe, die jetzt zum Beispiel unser System ausspuckt und die sagt, okay, die Wahrscheinlichkeit ist schon sehr hoch und ich will ja jetzt gewinnen. Da muss ich ja quasi diese Provision, diese, sagen wir mal, 5%, auch noch mit einrechnen.
Genau, die sind bei uns immer schon mit eingerechnet. Wenn wir das über die Wettbörse machen, ist im Prinzip, wenn da jetzt steht 1,49, dann wäre die Quote, die man sehen würde auf der Webseite, wäre 1,50 und davon gehen 2% runter und dann wäre man bei 1,49 netto.
Ja.
So. Und die steht dann da auch in unserer Liste mit drin. Das ist sozusagen deswegen kann ich das ja auch so abrechnen, dass ich sage, bei 1,49 und wir gewinnen die Wette, haben wir einen Gewinn von 0,49. Mhm. Sonst müsste ich ja quasi 1,50 hinschreiben und dann als Gewinn 0,49, aber das ist zu verwirrend. Und da man ja vorher weiß, was abgezogen wird, kann man das eigentlich auch gleich so machen. Das ist dann einfacher.
Hört sich jetzt, ich meine, wir haben ja miteinander gestartet seinerzeit, die größte Wettbörse Betfair zu vermarkten.
Mhm.
Ich habe mich dann immer gefragt, das ist ja so ein cooles System, warum macht das nicht jeder? Also warum gibt es überhaupt noch Buchmacher, wenn es doch sowas gibt?
Tatsächlich ist es so, dass der Vorteil eines Buchmachers ist der, dass die ganze Anmutung, aber auch die Webseite viel einfacher aussieht. Bei der Wettbörse hast du eben halt auch so eine Terminologie, die man von der richtigen Börse kennt, wie dann gibt es ja Brief und Kurs, Geld und was war das andere noch? Komme ich jetzt nicht drauf. Und bei der Wettbörse ist eben halt Back and Lay. Back heißt, man wettet darauf, dass etwas passiert. Und Lay ist die gegenüberliegende Seite, da wettet man darauf, dass etwas nicht passiert. Und das sind so schon so ein paar Sachen, wo viele Leute das dann zu kompliziert finden.
Ja.
Die möchten lieber, nee, ich will ja eigentlich 200 Tore wetten, da soll nicht sowas noch stehen und den weiß ich auch gar nicht. Und da bewegen sich ständig die Preise, weil Angebot und Nachfrage auf der Wettbörse natürlich sich viel schneller ändert als jetzt beim Buchmacher, der viele Marktbewegungen erstmal abfedert und gar nicht so eine große Unruhe in der Preisbildung haben will. Das ist für viele Leute einfach abschreckend. Also Buchmacher haben eigentlich ein simpleres Modell, aber diese Simplizität muss man sich halt auch erkaufen, eben halt durch schlechtere Rahmenbedingungen. Das ist einmal die Marge, wenn man sagt, wir haben ja vorhin gesagt 7-10%. Und wenn man jetzt diese Provision nimmt, die bei der Börse so zwischen 5-2% liegt, sieht man daran schon, dass man von vornherein eigentlich da eine bessere Kondition hat. Und wir haben damals immer gesagt, also die Quoten, die man im Schnitt dann bekommt, wenn man alles mit einberechnet, sind bei der Wettbörse 20% besser als beim Buchmacher. Das war der eine Punkt. Und dann gibt es einen anderen Punkt, den haben viele Leute gar nicht so drauf, aber der ist für uns zum Beispiel ganz wichtig. Der Buchmacher kann hingehen und sagen, pass mal auf, ihr da mit eurem Two-Fivers. Ihr macht jetzt im Jahr 20% oder was weiß ich, immer konstant immer Gewinn. Das wollen wir eigentlich nicht. Weil der Buchmacher geht ja selber ins Risiko. Das haben wir ja vorhin schon erwähnt. Warum soll er sich jemand als Kunden reinholen, der für ihn eigentlich gar keinen Wert in dem Sinne hat? Also der immer konstant eigentlich nur Gewinne macht. Da kommt man in die Situation, dass man beim Buchmacher relativ schnell limitiert wird, was die Einsatzgröße angeht und möglicherweise sogar dahin kommt, dass man so weit limitiert wird, dass man gar nicht mehr wetten kann. Das passiert dann halt. Und das ist natürlich bei der Wettbörse anders, weil die Wettbörse hat ja ein Interesse daran, dass möglichst viel Volumen auf der Wettbörse umgesetzt wird und die hat ja kein operatives Risiko durch Gewinner. Also da ist es ja völlig wurscht, ob wir jetzt immer gewinnen oder irgendjemand anders gewinnt oder ob die Gewinne untereinander verteilt sind, völlig egal. Das heißt also, bei der Wettbörse haben wir den riesen Vorteil, dass wir nicht Gefahr laufen, irgendwann mal limitiert zu werden, weil wir zu erfolgreich sind.
Ja, das ist alles noch sehr abstrakt. Also ich merke das auch mal wieder in Gesprächen, wenn ich das den Leuten hier erkläre. Was ich so faszinierend finde an der Wettbörse, du hast vorhin erwähnt, diese Lay-Position, ja, wo schon mal das Wort erstmal schon mal komisch ist, ne? Irgendwie oder wie auch immer, heißt ja, ich wette, dass ein Ereignis nicht eintrifft. Bei einer Fußballbegegnung, nehmen wir jetzt nochmal, was weiß ich, Bayern München gegen RB Leipzig, war ja ein tolles Auftaktspiel. Und dann sagt man zum Beispiel, ich wette darauf, dass Leipzig nicht gewinnt.
Genau.
Ja. So, und dann würde ja diese Wette auch schon dann aufgehen, wenn die jetzt unentschieden gespielt hätten. Richtig. Das heißt, ich habe ja zwei mögliche Ausgänge, die mich in den Vorteil bringen, dass meine Wette gewonnen geht. Nämlich entweder die Mannschaft gewinnt oder die Mannschaft spielt unentschieden, weil dann Richtig. Hat die Gegenmannschaft nicht gewonnen.
Richtig.
Ja. Also da dachte ich immer, sensationell, warum geht man da nicht immer nur drauf? Und dann habe ich gelernt, es liegt an der Quote.
Ja, die Quote bildet immer die Wahrscheinlichkeit ab. Du hast dann irgendwie was du wahrnimmst, ist ja, ich habe ja eine viel bessere Chance, diese Wette zu gewinnen. Ja, natürlich hast du eine bessere Chance, die Wette zu gewinnen. Aber das, was du als Gewinn bekommst, ist natürlich auch entsprechend niedriger. Das heißt, unterm Strich ist das immer von der Verhältnismäßigkeit, wenn man so will, bleibt sich das dann gleich. Also du gewinnst dann häufiger Wetten, aber du gewinnst halt kleinere Beträge, weil die Quote kleiner ist. Mhm. Aber klar, du hast natürlich viele Möglichkeiten, mit diesem Back und Lay zu arbeiten. Beim Fußball mit dieser klassischen Siegwette gibt es halt diese drei Spielausgänge. Aber stell dir mal vor, du hast jetzt sowas wie ein Pferderennen mit 8 Startern. Dann kannst du sagen, ich wette irgendwie darauf, dass Gänseblümchen gewinnt. Hast du eine Wette, die gewinnt, wenn Gänseblümchen gewinnt? Oder du sagst, nee, ich wette darauf, dass Gänseblümchen nicht gewinnt. Dann dürfen alle anderen 7 gewinnen und deine Wette hat gewonnen. Aber letztlich ist das nichts anderes. Wenn wir beide untereinander wetten würden, wäre es genau das. Wenn ich sage, ich wette jetzt gegen dich, dass Gänseblümchen gewinnt, dann sagst du im Umkehrschluss, wenn du auf die Wette eingehst, ich wette darauf, dass Gänseblümchen nicht gewinnt. Und dann ist natürlich so, dass ich nicht sage, wir machen 50, also ich gebe 1 Euro rein und du 1 Euro, das wäre wahrscheinlich für mich ein schlechter Deal. Weil ich sage, ich will dann aber auch irgendwie das 7-fache von dir haben, wenn meine Wette gewinnt und du kriegst von mir meinen Euro, wenn du gewinnst. So muss man sich das ganz grob vorstellen. Aber das ist nochmal so ein Punkt, das muss man ja so nicht machen, das kann man aber auf der Wettbörse machen, aber weil man es kann, sind viele Leute abgeschreckt, weil sie denken, sie müssen alles verstehen, was man da machen kann. Sie können aber im Prinzip genau das Gleiche machen wie beim Buchmacher, nämlich sagen, ich wette darauf, dass A gewinnt. Das ist kein Unterschied. Ja. Aber halt durch diese vielen Möglichkeiten glauben die Leute, dass es komplizierter ist. Und das deswegen sind Buchmacher, haben noch immer ihre Berechtigung, weil das einfach viel einfacher abgewickelt wird.
Ja. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, wir haben ja dann auch mal in das Herz der Wettbörse reingeschaut, wie die Zahlenkolonnen da durchgelaufen sind. Es ist wirklich kein Unterschied zu dem, was man an diesen ganzen Trading-Börsen in der echten Börse halt auch sieht. Also da laufen Zahlen in Millisekundentakt durch und die Graphen verändern sich hoch, runter, kreuz, quer. Ja, also es ist wirklich faszinierend, wie das da ist und das kann schon abschrecken, also das verstehe ich schon auch.
Ja. Und es gibt halt da eben halt auch große professionelle Player, wenn du so willst, weil die Wettbörsen haben natürlich, weil sie eben kein eigenes operatives Risiko aus der Wette haben, bieten die natürlich auch viel mehr Möglichkeiten. Du kannst dich also über eine eigene Software andocken. Das heißt, du gehst gar nicht mehr über die Webseite, sondern machst das über den Server und kannst dann entsprechende Programmierung vornehmen, wo es dann heißt, also wenn der Kurs unter einen gewissen Wert fällt, dann mach eine Lay-Wette oder wenn er steigt, mach eine Back-Wette oder mach auch hin und her und was auch immer. Das kannst du jetzt so beim Buchmacher natürlich gar nicht machen. Also da kannst du tatsächlich nur händisch irgendwie deine Wette eintippen und nicht so agieren, wie man das jetzt auf einer Wettbörse könnte.
Ja. Wie viel ernstzunehmende Wettbörsen gibt es eigentlich mittlerweile?
Ja, ich glaube, also das Ding ist, Wettbörsen haben ja kein richtiges Unterscheidungsmerkmal in dem Produkt als solchen, sondern die machen am Ende, müssen die alle dasselbe machen. Die bieten Wetten an auf verschiedene Sportereignisse. Und das entscheidende Kriterium, ob eine Wettbörse attraktiv ist oder nicht, ist einfach, wie viel passiert da. Das kennt man ja noch so aus, wer früher schon mal dabei war, so als es so mit dem Internet losging, Da gab es ja von vielen Modellen auch verschiedene Anbieter und da hat sich meistens irgendeiner durchgesetzt, weil er einfach größer war und da alles passiert ist bei den Geschichten. Und so ist das hier auch. Also eigentlich ist ernst zu nehmen, ja, schwierig zu sagen. Ich würde sagen, es gibt so 2, 3, 4 Anbieter, die am Markt agieren. Aber bei Betfair hat man natürlich den Vorteil, dass da die höchste Liquidität in den Märkten ist. Und das bedeutet einfach in der Regel auch die beste Preisbildung und die attraktivsten Preise.
Ja.
Das wird gekontert durch diese kleineren Anbieter, die dann oft sagen, okay, wir haben eine Chance, wenn wir bei der Provision, die bei Betfair zwischen 5% und 2% liegt, wenn wir generell 2% anbieten. Das ist natürlich ein Vorteil. So gesehen wäre das auch so ein Kriterium, wo man sagen könnte, ich gehe auch mal zu einer anderen Wettbörse.
Ja.
Aber eigentlich ist es vor allem interessant, wenn du weißt, da wo ich agiere, finde ich auch meinen Counterpart, der bereit ist, meine Wette anzunehmen in dem Volumen, das ich gerne haben möchte. Und dann macht es eigentlich nur Sinn, zum größten Anbieter zu gehen. Das ist halt Betfair immer noch.
Ja. Jetzt gibt es noch einen wirklich entscheidenden Nachteil. Man kann es gar nicht anders sagen. Also jetzt speziell auch auf Betfair gesprochen. Sie können in vielen Ländern mittlerweile nicht mehr agieren. Nicht, weil sie irgendwie Illegales machen, sondern weil die Besteuerung so ein großes Thema ist.
Genau, also in Deutschland zum Beispiel ist es so, könnte Betfair die Wettbörse anbieten. Ist nicht verboten. Betfair hat auch eine deutsche Wettlizenz. Betfair bietet in Deutschland ein Buchmacherprogramm an, also quasi die Wettbörse, die dann auch sowas macht wie ein Buchmacher. Aber die eigentliche Wettbörse können sie in Deutschland nicht anbieten, weil die wirtschaftlich quasi Selbstmord wäre. Das liegt an der Besteuerung in Deutschland. In Deutschland gibt es eine Wettsteuer von 5%.
Für Wettanbieter.
Ja, genau. Ist, ja,
nicht
genau.
Für Spieler.
Nein, das ist nicht für die Spieler, das ist für die Anbieter. Die Anbieter müssen quasi für jeden eingesetzten Euro 5%, also 5 Cent abführen als Wettsteuer. Und ich kann das ja ganz kurz erklären, zum Beispiel, warum das für Betfair eben halt nicht möglich ist, mit der Wettbörse in Deutschland zu agieren. Weil was man bei Betfair machen kann, das liegt auch an diesen Back- und Lay-Geschichten zum Beispiel, was sehr beliebt ist im Tennisbereich. Da gibt es halt so Trader, die gehen in so ein Tennisspiel rein und setzen vor Spielbeginn meinetwegen 1.000 Euro auf Spieler A. Und dann läuft das Spiel und das ändert sich und durch den Spielstand ändern sich auch die Quoten. Und dann ist es vielleicht so, dass der Spieler, auf den man gesetzt hat, am Anfang jetzt in Führung liegt. Das heißt, die Quote für den anderen Spieler geht nach oben. Und was die dann machen ist, so eine Art Hedging, die gehen auf die andere Seite und setzen auf einmal auf die andere Seite. Und haben dann in dem Augenblick schon einen kleinen Gewinn realisiert, egal wer jetzt gewinnt, ob Spieler A oder Spieler B. Und das machen sie häufig durch das ganze Spiel durch. Das kann ja über 1, 2 Stunden gehen, die Spielstände ändern sich, die Quoten ändern sich, man springt immer hin und her und hat immer so eine Position, die man vor sich her schiebt, die positiv ist in der idealerweise. Und am Ende des Spiels hat jetzt so ein Spieler meinetwegen, ich greife jetzt mal was aus der Luft, 200.000 Euro auf dieses Spiel eingesetzt und gewinnt damit 1.000 Euro. Aber hört sich jetzt wenig an, aber das war eigentlich von Anfang an ein relativ sicherer Gewinn. So. Weil es für den war egal, ob A oder B gewinnt. Jetzt hat der also 1.000 Euro damit verdient. Betfair nimmt die Provision, nehmen wir jetzt mal 5%. Bei so einem wäre sie wahrscheinlich eher 2, aber nehmen wir mal 5% auf 1.000 Euro Gewinn. Das sind 50 Euro. Betfair hat also an diesem Spieler, bei diesem Tennisspiel, 50 Euro verdient. Die Wettsteuer in Deutschland ist bei 5% auf den Einsatz. Der hat 200.000 eingesetzt und 5% von 200.000 sind?
10.000.
Wenn man aber nur 50 Euro verdient, ist das ein bisschen schwierig, diese 10.000 sozusagen dadurch auszugleichen. Und das ist jetzt ganz kurz erklärt und sehr vereinfacht erklärt, warum die Wettbörse in Deutschland erlaubt ist, aber wirtschaftlich nicht tragfähig und weshalb Betfair selber diese Wettbörse dann in Deutschland nicht anbietet.
Ja, also das ist wirklich, wirklich krass, ne? Wenn man sich das so vorstellt. Na gut, wir haben ja trotzdem Mittel und Wege gefunden, sehr legal, sehr clever auch, das entsprechend dann so zu modifizieren, dass man es trotzdem machen kann. Und von daher können wir auch Betfair gut mit nutzen. Das ist alles prima. Und ja, das ist also das Börsengeschäft. Jetzt last but not least, dann gibt es noch den Bet-Broker. Ein Broker ist ja auch sowas wie eine Börse, aber was ist jetzt da nochmal der Unterschied?
Genau, den habe ich jetzt an dritter Stelle genannt. Das ist, und zwar deshalb, weil der Bet-Broker selber keine Wetten anbietet. Der Bet-Broker, wenn man so will, bietet der eigentlich Wettanbieter an gegenüber dem Kunden. Das heißt, man hat ein Konto, nämlich bei dem Bettbroker. Und der Bettbroker wiederum hat viele Konten bei anderen Wettanbietern. Also bei Buchmachern, aber auch bei Wettbörsen. Ich als Kunde habe ein Konto beim Bettbroker und bekomme bei dem Bettbroker immer die Bestquote von den sozusagen angeschlossenen Wettanbietern bei dem Bettbroker. Das ist natürlich super, aus zwei Gründen. Erstens, ich bekomme eigentlich immer die Bestquote zum Zeitpunkt XY und muss nicht bei 10 verschiedenen Anbietern Konten vorhalten, sondern nur bei einem. Das ist A, ist das ökonomischer und es ist auch einfach praktischer von der Abwicklung. Der Bettbroker verdient, dessen Business Case ist im Prinzip die Weiterleitung der Einsätze an die jeweiligen Anbieter. Der bekommt also von den Anbietern dafür, dass er quasi Geld weiterleitet, eine kleine Kommission, die sich aber aufsummiert über das Volumen quasi. Und wir haben wiederum bei dem Bettbroker den Vorteil, dass der Bettbroker selber wieder kein operatives Risiko aus den Wetten seiner Endkunden, also der natürlichen Personen hat, was immer gut ist, weil dadurch ist der Bettbroker, hat er keinen Anlass, ja, erfolgreiche Kunden zu limitieren oder zu sperren, was ja für uns immer wichtig ist. Das wollen wir gar nicht. Wir wollen ja weiter da aktiv bleiben können. Und das ist natürlich super. Das heißt also, wir haben dann eine Einlaufstelle für mehrere Outlets, bei denen wir eben halt aus verschiedenen Gründen möglicherweise gar kein direkten Konto haben könnten. Und wir haben aber quasi die Auswahl von 10 Anbietern.
Und man muss jetzt nicht den einzelnen Anbieter, es sind ja durchaus auch asiatische mit dabei, das ist ja ein ganz großes Thema da im asiatischen Raum, das Thema Wetten. Wir müssen jetzt aber nicht mit irgendeinem Asiaten rumverhandeln, dass er jetzt die 30 Euro bitte wieder aufs Konto zurücküberweist, sondern es läuft alles zentral über diese Instanz des Bettbrokers, das ist eine eigenständige Firma.
Genau.
Und die machen das alles für einen.
Unser Vertrag ist mit dem Bettbroker im Prinzip. Der Bettbroker garantiert uns die Quoten, die er gegenüber seinen dahinter geschalteten Anbietern hat. Und wir wickeln das alles mit dem. Aber es ist sozusagen One-Stop-Shopping. Da brauchst du nicht irgendwie 10, sondern da hast du halt einen Anbieter. Und das funktioniert wirklich sehr gut.
Ja, aber auch dort, man muss sich reinarbeiten. Das ist nicht ganz so komplex wie eine Wettbörse, ist aber doch deutlich komplexer als der normale Buchmacher, den man so kennt. Da in dem Zusammenhang, welchen Buchmacher, wirklich klassischen Buchmacher, nutzt denn du jetzt noch für unser System?
Also ich nutze nur Buchmacher, die wir jetzt auch quasi über den Bettbroker benutzen können.
Okay.
Da taucht vor allem mal Pinnacle auf. Pinnacle Sports ist so gemeinhin der größte Buchmacher weltweit. Den kennt man in Deutschland eigentlich in der Regel nicht, weil er hier auch gar nicht selber aktiv ist. Aber die sind relativ groß. Da landen, das kann man sich ja anzeigen lassen, wo jetzt quasi die einzelne Wette beim Bettbroker hingeht. Das wird genau aufgeschlüsselt bis auf 2 Stellen hinterm Komma. Kann man sehen, 12,87 Euro sind jetzt für die Overwette bei Pinnacle gelandet, 47,30 Euro bei Betfair und so weiter und so weiter. Und da ist Pinnacle in der Regel dann einer derjenigen, bei dem quasi dann, wo wir dann indirekt aktiv sind. Da haben wir aber jetzt kein eigenes Konto.
Okay. Gut, prima. Ja, dann denke ich, haben wir das Thema wirklich erschöpfend auch nochmal erklärt. Die großen Unterschiede, das ist ja auch ein wichtiger Baustein für das Programm, was wir hier fahren im 2.5er Soccer Betting Club. Wir sind am Ende angelangt. Es gibt noch, ich hatte es vorhin angekündigt, noch ein paar Kuriositäten. Und ich habe mir nochmal 2 rausgesucht. Die haben jetzt was mit Amerika zu tun. Kuriositäten aus der Welt des Fußballs. Hier ist einmal die Story der Rekordwahnsinn in der Major League Soccer. Wusstest du, dass in diesem Sommer alleine insgesamt $365 Millionen für neue Spieler ausgegeben wurden im Transfermarkt?
In der Major League Soccer?
In der MLS, genau.
300? Wow. Nee, wusste ich nicht.
Über $300 Millionen, ja. Und es gab einen Wechsel. Und jetzt können mich wieder alle auslachen. Ich hoffe, ich spreche richtig aus, weil ich kenne den Mann natürlich nicht. Der Tottenham-Superstar Son Heung-min.
Kennst ja, du den müsstest du eigentlich kennen.
Nein.
Der ist im Prinzip durchgestartet in Europa. Der hat in Leverkusen gespielt. Dann hat er lange beim HSV gespielt. Und ist vom HSV dann zu Tottenham Hotspur gegangen, hat da auch sehr lange gespielt. Und Ja, der ist jetzt nach Amerika gegangen. Ich könnte jetzt noch nicht mal sagen, zu welchem Club der gegangen ist, ehrlich gesagt.
Ich sag's dir ja jetzt. Für 26,5 Millionen Dollar ist er zu LAFC, wenn ich das richtig verstehe.
Ah, okay. Ja, da ist auch Marco Reus zum Beispiel, der vorher bei Borussia Dortmund gespielt hat.
Und komplett LA ist, da gibt es ein koreanisches Viertel, steht wohl Kopf und die haben schon angefangen, ganze Wände mit dem sein Konterfei zu bemalen.
Ah ja.
Und, das scheint jetzt also wirklich, wirklich was Großes zu sein und zeigt auch so ein bisschen die Entwicklung, dass jetzt langsam sich Amerika wirklich ein interessanter Markt wird, auch für internationalen Fußball und großen Fußball auch, ne?
Ja, also die haben natürlich schon so ein bisschen, die sind so ein bisschen noch immer auf der Schwelle vom, ja, früher nannte man das so in den 80er oder 70er Jahren bei uns so Operettenliga. Mhm. Das heißt, da wurden dann eben halt die großen Namen hingeschifft, aber die waren dann schon alle ein bisschen über das Verfallsdatum hinweg, aber die hießen dann halt so, wie sie hießen, irgendwie so, wie in den 70ern war es dann Pelé und Franz Beckenbauer und so. Und da haben wir immer gesagt, naja, die stehen halt auf diese Namen irgendwie. Also, aber rein sportlich betrachtet ist das jetzt nicht so viel. Aber das hat sich jetzt mittlerweile wirklich geändert, weil da jetzt auch wirklich Leute spielen, die noch in ihrem auf dem Höhepunkt ihrer Karriere sind und die dann trotzdem nach Amerika gehen. Ja, natürlich auch wegen des Geldes. Da wird dann auch mal ein bisschen mehr bezahlt vielleicht als, ja, weiß ich gar nicht genau, aber doch, da wird schon ganz gut bezahlt. Gut, er jetzt zum Beispiel ist natürlich jetzt auch schon ein bisschen älter, der ist auch schon weit über 30. Und aber da sieht man mal, wie die das dann machen. Die sagen dann eben halt, wir haben hier eine große koreanische Gemeinde. Das sind dann halt so diese Marketinggeschichten. Genau wie Messi natürlich nicht zufällig zu Inter Miami gegangen ist, bei Florida mit der Latino-Bevölkerung. Die finden das natürlich super.
Ah, ja.
Okay. So, das ist so ein paar strategische Überlegungen, aber es ist schon interessant. Also das hatte ich jetzt, ich wusste, dass der da weggegangen ist, aber dass er jetzt da gelandet ist, wusste ich jetzt tatsächlich nicht.
Ich hoffe, es ist ein Torjäger, weil wäre ja schon schön.
Ja, das ist ein Stürmer, der spielt also vorne und der hat bei Tottenham auch wirklich viele Tore gemacht. Ja.
Danke an der Stelle, dass du mir erklärst, was ein Stürmer ist. Ja. Jetzt weiß also auch ich das. Sehr gut. Er spielt vorne. Okay, zweites Kuriosum und dann auch Schluss damit. Das fand ich jetzt echt total krass. Der Müller ist ja nach Amerika gegangen.
Mhm.
Ja. Und der ist zu Vancouver gegangen.
Ja, so. Vancouver Whitecaps.
Vancouver Whitecaps, genau. Und tatsächlich mussten die Vancouver Whitecaps dem FC Cincinnati $400.000 bezahlen, dass der Verein überhaupt mit Herrn Müller sprechen durfte.
Mhm.
Kennst du das?
Ja, das liegt daran, dass das ist so ein bisschen dieses amerikanische Draft-System. Das heißt also, die haben so, im Prinzip darfst du nicht, also Cincinnati wäre dran gewesen, wenn du so willst.
Ja.
Da gibt es so eine, das machen die in allen Sportarten da drüben, nein, nicht in allen, aber zum Beispiel in der NFL ist es besonders ausgeklügelt, dass, dass Mannschaften, die in der Vorsaison relativ weit hinten waren, die haben immer erst einen Zugriff auf neue Spieler. In der NFL ist das ein bisschen anders, weil da ist die einzige Quelle, wo die herkommen, aus dem College-Bereich. Da ist dann klar, also die wissen dann schon, diesen College-Star, den kriegt jetzt das letzte Team hat erstes Zugriffsrecht. Und dies mit Cincinnati und Vancouver Whitecaps ist so ein bisschen ähnlich, nicht genau das gleiche Prinzip. Aber eigentlich wäre Cincinnati dran gewesen, aber die haben sozusagen ihr Recht abgetreten an Vancouver und dafür Geld kassiert. Und deswegen ist der jetzt dahin gegangen.
Das möchte ich jetzt bitte für mich, von mir aus auch für dich, auch einführen. Jeder, der jetzt mit mir sprechen möchte, muss vorweg mal 1.000 Euro bezahlen. Einfach so.
Ja, genau, so ist das. Genau. Es gibt da einen anderen interessanten Fall, das habe ich jetzt auch erst vor ein paar Tagen gelesen, aus deinem Brit da unten im Südwesten, dieser Woltemade, den hast du, Nick Woltemade vom VfB Stuttgart. War ein großes Thema. Bayern München wollte den kaufen, man war sich nicht einig. Die Stuttgart wollte, ich glaube, 100 Millionen haben Ablöse und die wollten aber nur 60 Millionen zahlen und hin und her und rauf und runter. Lange Rede, kurzer Sinn, Bayern hat ihn dann nicht gekriegt, sondern der ist jetzt zu Newcastle United in die Premier League gewechselt für 90 Millionen. Es gibt aber in Deutschland eine sogenannte Regelung für die sogenannte Ausbildungsvergütung. Und weil Stuttgart diesen Spieler in der Saison 22/23, damals war der irgendwie 18 oder so, für ein halbes Jahr an die Spielvereinigung Elversberg. Ist das Saarland oder ist das Rheinland-Pfalz? Ich glaube, es ist Saarland, die jetzt in der zweiten Liga spielen seit letztem Jahr. Ausgeliehen hatte, kriegt jetzt die Spielvereinigung Elversberg aufgrund dieses Transfers auch nochmal 500.000 Euro überwiesen. Kann man mal machen. Ja, die freuen sich bestimmt. Ja, also das ist so ähnlich. Da sind dann auch so, es gibt so Regularien, dass die eben halt dann beteiligt werden müssen. Und das war in dem Fall jetzt auch so.
Nur noch verrückt. Na gut, alles klar. Danke, mein Lieber. Das war wieder sehr, sehr spannend, sehr schön, mit dir zu sprechen. Jetzt noch kurz Ausblick. Was erwartet uns im September, im goldenen Herbst?
Ja, die erste Septemberwoche ist noch ein bisschen quantitativ lau, sag ich jetzt mal, weil jetzt ist ja eine Länderspielwoche. Also die Nationalmannschaften spielen jetzt zweimal irgendwie unter der Woche. Jetzt unter der Woche, also gerade wo wir sprechen, also morgen ist dann ein Spiel, davor auch Deutschland spielt. Und dann am Wochenende, da finden dann keine Ligaspiele statt. Mit ein paar Ausnahmen so von unterklassigen Ligen, so England und so, die spielen dann trotzdem. Da ist dann für uns meistens gar nicht so viel dabei. Aber das ist halt eingepreist. Das wissen wir. Übers Jahr sind ja, liegen diese Termine so. Und dann geht es aber ab dem Wochenende 10. oder 12. September ganz normal weiter. Im Oktober ist nochmal einmal so eine Unterbrechung. Aber dann geht es eigentlich von 10. 12. September bis zum Jahresende wird dann durchgespielt. Also durchgespielt im Sinne von Spielen, die für uns relevant sind.
Dann wird mal richtig rangeklotzt.
Genau, deswegen wird jetzt diese nächsten Tage sind jetzt ein bisschen dünn noch. Da wird nicht so viel passieren, aber dann geht's richtig rund.
Alles klar, ich freue mich drauf.
Ja.
Okay, damit sind wir am Ende. Natürlich kommt jetzt gleich am Ende unser Song in voller Länge. Der goldene Herbst im Stil einer Disney-Ballade. Ach, ist das schön. Ich werde es mir, glaube ich, 10-mal heute noch anhören. Das wird wunderbar. Ich sage ganz herzlichen Dank. Hat wieder wie immer sehr viel Spaß gemacht.
Ich sage auch herzlichen Dank.
Und dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao, mach's gut.
Zwei Punkt Fünfer Club, wir fiebern mit. Der Herbst, der färbt die Blätter gold. Die Bälle rollen auf dem Feld. Drei Tore sind, was unser Herz ersehnt. Der goldene Herbst, er bringt uns. Die Kasse klingelt, welch ein Klang. Im goldenen Herbst, da jubeln wir. Die Stadien voll, die Luft elektrisiert. Jeder Schuss lässt uns hoffen.